Vielleicht hört ihr heute während der Aufnahme manchmal so im Hintergrund ein Möb. Das ist das Schiff, die Schiffe auf der Elbe. Aber das nur als kleine Vorwarnung und als Teaser, weil Sophie, ich habe es dir noch nicht erzählt, aber dieses Geräusch wird in Zukunft nicht mehr so oft zu hören sein in meinen Podcast-Aufnahmen, denn ich werde umziehen.
Was? Oh
ja. Und zwar zum Dezember hin. Also innerhalb Hamburgs werde ich umziehen, aber ich werde umziehen nach Hohe Luft. Also weg aus Altona, weg von der Elbe quasi, Richtung Alster. Und ich weiß nicht, ob du dich so gut auskennst, so, aber Hohe Luft, also in Hamburg mit den Vierteln, aber Hohe Luft ist eher so ein bisschen bougie, so posch. Und okay. Davor mache ich mir natürlich ein bisschen Sorgen, weil das entspricht natürlich nicht meinem Charakter, hoffe ich. Aber genau, deswegen will ich jetzt deine Tipps, vielleicht, wie kann ich mich extra nicht verposchen? Was kann ich tun, um nicht irgendwann morgens aufzuwachen und ein
Snob zu sein?
Ein Pullover um meine Schultern gebunden zu haben und mir zu denken, oh mein Gott, wo bin ich gelandet?
Also Sophia, wenn ich mir bei einem Menschen da keine Sorgen mache, dass diese Person irgendwie posch wird, dann bist es ja wohl du. Also ich glaube, ich muss dir da keine Tipps geben. Ich sag einfach so, einfach wie es klingt, bleib einfach wie du bist.
Wow, okay, ich werde mir Mühe geben. Ja, trotzdem, falls ihr da draußen Strategien gegen das Poschwerden habt, haut raus. Ich glaube, das Gute ist, meine WG wird richtig sweet und ich glaube, das ist schon eine sehr nicht posche WG. Insofern,
ach, voll cool.
Die Weichen sind richtig gestellt. So viel als Update. Okay.
Soweit, so gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soweit, so gut, der Reisepodcast. Auf der anderen Seite der Leitung und der Welt, wie so häufig, steckt die liebe
Sophie. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, ich bin Sophia und ich hocke in Deutschland, wie ihr vielleicht auch oder vielleicht auch nicht, wo auch immer ihr euch rumtreibt. Ihr habt eingeschaltet, wir freuen uns und heute geht es um ein Thema, das wir schon ein paar Mal angeteased haben, aber jetzt geht es erst richtig los. Denn die liebe Sophie ist, sie hat gemacht, was wir alle machen wollen, wie wir wissen, und zwar ist sie auf Weltreise gegangen, beziehungsweise du bist ja immer noch auf Weltreise, es hat ja gerade erst gestartet, du bist seit fast einem Monat auf Weltreise, ne?
Mhm, in genau zwei Tagen.
Krass, oha, einfach Jubiläum, müssten wir eigentlich auch anstoßen, also aus der Ferne, ihr bestimmt dort da drüben. Genau, für alle, die es nicht wissen, also ich erzähle das mal so über deinen Kopf hinweg.
Sehr gerne.
Korrigiere mich, wenn irgendwas nicht stimmt, aber also du bist auf Weltreise mit deinem Freund und ihr seid gestartet jetzt, ihr seid geflogen nach Jakarta und macht jetzt quasi gerade Indonesien. Und in ein paar Tagen geht es weiter zu Land 2. Aber das ist ja jetzt quasi nach einem Monat und einem Land mehr oder weniger der perfekte Moment, um einmal einen ersten Check-in und Recap der ersten Station uns zu geben.
Und ja, absolut.
Ihr müsst wissen, Sophie und ich haben auch, also wir haben ein bisschen geschrieben, aber nicht so intensiv, deswegen weiß ich ungefähr genauso wenig wie ihr und ich bin unfassbar gespannt zu hören, was alles so abging im letzten Monat und wie es sich anfühlt und wie es ist, auf freaking Weltreise zu sein und so und ja, ich will alles hören.
Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Also ich find's ehrlich gesagt immer noch so krass, aber du hast recht, es ist eigentlich gerade so der perfekte Moment, weil wir sind eben noch gerade in Indonesien und Indonesien ist eben unser erstes Ziel und wir haben gesagt, wir wollen unser Visum komplett ausreizen. Wir wollen es nicht unbedingt verlängern, weil bald die Regenzeit hier eigentlich anfängt oder eigentlich schon hätte anfangen sollen. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, weil ja auch noch ein bisschen was an Ländern folgen soll, machen wir das Visum hier voll und dann kommt Land 2. Und deswegen wirklich jetzt gerade perfekter Zeitpunkt, weil ich nur noch ein paar Tage in Indonesien bin, bis es dann weitergeht.
Okay, genial, oha. Und Indonesien ist ja auch wirklich ein gigantisches Land, ne? Es gibt ja irgendwie über 17.000 Inseln. 17.000, das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Also klar, 4 Wochen ist natürlich lang auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man natürlich nur sich auf ein paar wenige Inseln beschränken, vermutlich, ne? Und das so ein bisschen anreißen, zumal du ja auch ein Fan des langsamen Reisens bist.
Ja, so an sich schon. Ich muss sagen, hier funktioniert das so mittelgut. Also ich hatte ich schon das Gefühl, ich rushe so ein bisschen durch, weil ich wirklich das Gefühl habe, also die über 17.000 Inseln sind natürlich nicht alle bewohnt und man kann sowieso nur so einen Bruchteil sehen. Aber ich finde es wirklich so krass, wie vielfältig dieses Land ist, wie unterschiedlich die einzelnen Inseln auch sind, dass man wirklich das Gefühl hat, so du bist jetzt fast einen Monat hier und in 4 Wochen hatte ich schon, je nach Reise, das Gefühl, kann man ein Land auch mal ganz gut kennenlernen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich natürlich Indonesien ein bisschen besser kennengelernt habe. Aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich nur so ein klitzekleines Bausteinchen, das ich bisher kennenlernen konnte, weil es einfach noch so viel zu entdecken gibt. Genau, also nur krass, einmal so ganz grob. Wir sind ja in Jakarta gelandet und das ist ja die zweitgrößte Metropolregion der Welt. Also es ist wirklich riesig, riesig und liegt auf der Hauptinsel im Nordwesten Javas. Und das ist auch die Insel, auf die wir eigentlich erstmal den Fokus legen wollten. Im Endeffekt sind es jetzt doch noch ein paar mehr Inseln geworden.
Okay.
Ich würde es einfach sagen, ich erzähle einfach mal so ein bisschen, wie wir quasi rumgereist sind und hoppe dann mal total. So von Insel zu Insel, oder? Was meinst du?
Sehr gerne, sehr gerne. Ich will es wirklich, ich will alles wissen. Also wie hast du dich gefühlt, als du in Jakarta gelandet bist und irgendwie wusstest, okay, jetzt geht einfach die Weltreise los?
Also ich muss sagen, allein das mit dem
Flugzeug,
ich muss sagen, der Flug war irgendwie ganz furchtbar. Also es hat zwar alles irgendwie ganz gut funktioniert, aber ich fand es, ich hatte irgendwie die letzten Langflüge, die ich vorher mal, also Langstreckenflüge, die ich vorher mal gemacht habe, hatte ich irgendwie viel positiver in Erinnerung. Aber irgendwie der, also ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Airline lag oder so, aber ich fand es einfach total unkomfortabel und deswegen echt anstrengend. Also es war halt einfach super lang. Wir sind über Ho Chi Minh Stadt, also Vietnam, geflogen. Und der erste Flug ging allein 12 Stunden und irgendwie, ich weiß nicht, man konnte den Sitz nicht verstellen. Dieser Fernseher hat nur so semi funktioniert. Und irgendwie fand ich das, also es ist natürlich irgendwie auch Meckern auf hohem Niveau, aber das war irgendwie so anstrengend.
Ja, einfach nur zu sitzen. Älter einfach. Vielleicht ist das der Unterschied.
Ey, ich habe wirklich gedacht, habe ich noch zu Tristan, also zu meinem Freund gesagt, ich glaube, irgendwann muss ich mal danach gucken, wenn man so lange fliegt, was jetzt irgendwie Business Class oder so kosten würde. Weil ich habe
ich bin diejenige, die sich hier Sorgen machen muss, ob sie Porsche wird.
Ich mache mir eher Sorgen um meinen Rücken.
Ja, verstehe ich auch. Fair enough.
Nein, aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich dann wieder da sitze und einen Flug buche, ich werde trotzdem wieder den günstigen nehmen, weil ich so denke, ach, also das Geld kann ich mir ja wohl sparen. Und dann sitze ich da und denke so, oh. Aber ja, also deswegen, ich war erstmal ziemlich erschlagen und das Gefühl hielt auch noch echt eine Weile an. Also ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern, als wir aus dem Flughafen raus sind und ich habe echt das Gefühl, ich bin gerade in so ein Dampfbad, in so eine Sauna reingekommen, weil einem aus diesem klimatisierten Flughafen wirklich so eine heiße, feuchte Luft entgegen. Das fand ich schon echt, ich hatte das Gefühl, ich laufe gegen eine Wand und wir mussten echt erstmal eine Runde chillen. Also allein diese ganze Stadt, boah, es war so laut und wuselig und überall war was los. So das ganze Leben findet einfach so auf der Straße statt. Und das fand ich auch wirklich so krass. An jeder Ecke, überall sitzt jemand. Jemand verkauft was, jemand isst was, jemand macht seinen Mittagsschlaf auf einer Mauer. Und überall sind Menschen. Und was natürlich wahnsinnig spannend ist. Aber ja, wie gesagt, erstmal total erschlagend. Und absoluter Overload. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass es so groß ist, du kannst es auch nicht komplett erlaufen. Und eigentlich wollten wir so eine Walking-Tour in Jakarta machen, weil ich so gehofft hatte, vielleicht wenn man mit jemandem unterwegs ist, die einem so ein bisschen was zeigt, kriegt man so ein bisschen besseres Gefühl für die Stadt. Aber leider ist unsere Guide dann krank geworden. Und deswegen sind wir dann so ein bisschen auf eigene Faust da unterwegs gewesen. Und das war irgendwie total schwierig, weil wir auch noch nicht so richtig Internet hatten und uns dann nicht so richtig gut orientieren konnten und auch nicht so genau wussten, was kann man sich angucken. Dann war da noch plötzlich so ein Militäraufmarsch und man konnte überhaupt nicht überall langlaufen. Und es war irgendwie so, also wir waren echt schnell erstmal so uff, was geht hier eigentlich ab? Und wir haben schnell so gemerkt, so, wir hatten auch nur 2 Nächte erstmal in Jakarta gebucht. So, wir müssen jetzt erstmal irgendwie was Ruhigeres. Und wollten aber auch nicht, weil dieser ganze Flug überhaupt erstmal, um nach Indonesien zu kommen, da waren wir ja schon eine ganze Weile unterwegs. Und dann haben wir gesagt, erstmal irgendwas, wo wir nicht so weit hinfahren.
Logisch, ja.
Und deswegen haben wir uns dann für Bogor entschieden. Das ist einfach nur eine, ich würde nicht sagen, das ist eine ruhige Stadt, aber es ist so ein bisschen so eine Vorstadt von Jakarta. Und da ist nicht so viel, aber die ist vor allem so ein bisschen bekannt für den Botanischen Garten. Und das war irgendwie, ehrlich gesagt, ganz chillig. Einfach dann, wir waren da auch nur wieder für 2 Nächte, aber erstmal um so ein bisschen wieder runterzukommen, ein bisschen zu chillen, ein bisschen mal zu die Lage zu sondieren, was wollen wir eigentlich so als nächstes machen, was interessiert uns. Und da konnte man einfach ein bisschen chillen. Und, oh, ich habe eine ganz witzige Story dazu, weil, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, warum sind wir eigentlich überhaupt als erstes nach Indonesien? Und zwar haben wir gesagt, wir machen als erstes Südostasien, weil der Winter eine ganz gute Zeit für Südostasien ist. Allerdings ist das mit der Regenzeit in Indonesien ein bisschen anders als in den anderen südostasiatischen Ländern. Okay. Die Regenzeit startet in Indonesien so offiziell Oktober, vor allem November und Dezember ist dann, soll relativ nass sein. Und deswegen haben wir gesagt, so, wenn wir Indonesien sehen wollen, dann machen wir das als erstes.
Klar.
Und wir wollten jetzt quasi, bevor der Regen kommt, nochmal nach Indonesien. Der Regen, ich muss sagen, ich habe auch bisher quasi keinen Regen gesehen, außer ein Regenschauer in Bogor. Und zwar war das an dem 2. Tag, als wir da in der Stadt waren und wir waren in dem Botanischen Garten. Und es war total nett, wir haben da ein bisschen gechillt und es zog sich schon richtig grau plötzlich zu. Und ich habe aber in der Wetter-App geguckt, da stand überhaupt nichts. Ja, das zieht bestimmt wieder vorbei. Aber mit das zieht bestimmt mal vorbei, habe ich jetzt festgestellt, ist es hier nicht so einfach getan.
Okay.
Weil es wirklich plötzlich angefangen hat zu gießen wie sonst was. Und dann haben wir uns erst in so einer kleinen Hütte noch untergestellt und es wurde immer krasser. Aber meine Wetter-App hat gesagt, es hört auch wieder auf. Und dann habe ich gedacht, ja, warten wir da noch einfach ein bisschen. Hörte aber nicht auf. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt wieder zurück zu dem Eingangsgebäude, wo wir reingekommen sind. Da können wir uns auch besser umstellen. Und dann können wir von da aus einfach auch wieder mit einem Auto zur Unterkunft fahren. Und dann sind wir eben, das war nur, ja, theoretisch, also wenn man schnell gelaufen ist, war man da in 2 Minuten wieder bei diesem Gebäude oder in 3. Und wir sind losgerast und wir waren innerhalb von wenigen Sekunden bis auf die Unterhose wirklich durchgenässt. Also es war so krass, es war auch wirklich von einer Sekunde auf die nächste, es war quasi stockduster. Und dann sind wir da hochgerast und dann wollten wir erst so eine andere Abzweigung nehmen und dann saß da einfach so ein Waran auf dem Weg und wir waren so, nein, direkt wieder zurück und noch so einen anderen Bogen gelaufen und sind dann da ganz schnell in dieses Eingangsgebäude. Das haben wir uns dann nur mit so einer dicken Kröte und ein paar Katzen und Geckos geteilt. Aber
cool, was?
Ja, das war echt, ein bisschen aufregend und danach war es eigentlich auch noch ganz lustig, weil dann so zwischendurch kam immer so ein Wachmann, der nicht so gut Englisch konnte, der hat uns dann immer so einen Translator gezeigt und meinte dann zu uns, wir müssen da jetzt gleich raus. Und ich habe dann auch zwischendurch mal auf die Uhr geguckt und festgestellt, eigentlich wäre der Botanische Garten jetzt wohl schon geschlossen. Und wir standen da die ganze Zeit und wollten eigentlich warten, bis wir da wieder raus können, weil wir hatten jetzt keine regenfesten Sachen. Und es hat die ganze Zeit geplästert. Und irgendwann, nachdem wir da die ganze Zeit gewartet haben, kam dieser Sicherheitstyp wieder mit einem großen Schirm und dann hat er uns quasi nach unten begleitet. Und dann haben die uns noch mit so anderen Mädels, die es da auch so ausgeharrt haben die uns in deren Sicherheitsauto, da konnte man so hinten so reinspringen, haben die uns da reingesetzt, weil der Haupteingang irgendwie schon zu war und wir mussten zu einem Nebeneingang und die wollten uns da rausbringen. Und die waren so nett, haben uns dann quasi da raus eskortiert und einmal komplett aus diesem Park wieder rausgefahren. Ja,
das ist so viel so zu süß. Okay.
So viel zu Bogor. Also es war echt, die Leute, also diese Sicherheitsleute waren so cute, die hätten uns ja auch einfach rausschmeißen können, aber haben uns dann da noch rausbegleitet und
voll schön.
Ja, das war der krasseste Regenguss, den ich hier bisher erlebt habe. Und ehrlich gesagt auch der einzige.
Okay, aber wenn, dann richtig. Aber eigentlich ja auch ganz cool. Ich finde ja schon allein in Deutschland so ein heftiger Sommerregen, eigentlich, der hat was. Und dann
der hat auch was.
Tanzt man noch im Regen. Ich weiß nicht, ob ihr getanzt habt.
Haben wir nicht.
Ah, ihr habt die Gelegenheit verpasst. Nein, aber ja, total. Also ich finde, eigentlich ist es auch einfach immer so, man wird so komplett durchgewaschen und dann ist auch wieder gut. Aber das ist irgendwie cool.
Ja, es war auch, also das war wirklich, also so nass war ich, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und dann, ich muss auch sagen, es war, ich habe auch einfach gefroren. Und das war auch was, was ich hier,
Oh.
das erlebe ich hier wirklich sehr selten, dass ich mal in Indonesien friere, weil meistens schwitze ich eigentlich von morgens bis abends. Vor allem, also wenn ich
Na
draußen bin.
gut, okay. Ja.
Aber ja, genau, so viel zu Bogor. Das war ein kleiner Abstecher. Und dann haben wir eben so überlegt, was machen wir noch so als nächstes? Und wir hatten vorher schon ganz viel von Yogyakarta gehört. Das ist eine Stadt, die etwas weiter im Osten von Java liegt. Und wir haben halt überlegt, das ist noch ein relativ weiter Weg, aber was ist denn noch so dazwischen? Und irgendwie wollten wir lieber eine etwas nettere Stadt, die vielleicht noch ein bisschen grüner ist und wo wir was Cooles erleben können. Und dann haben wir gedacht, ach komm, ist egal, wir reisen jetzt einfach nach Yogyakarta, weil wir da auch irgendwie Bock drauf haben. Und wir sind dann mit so einem Reisebus gefahren. Das kann man auch hier alles echt easy buchen. Es gibt so eine App. Ich weiß gar nicht, ob die für ganz Asien ist oder ob das eher Südostasien ist. Die heißt One to Go Asia.
Okay.
Und damit kann man halt eigentlich alle möglichen Verbindungen, egal ob Bus oder Bahn oder Fähre, kann man darüber einfach
Genial.
buchen. Das war auch ganz
Voll gut.
praktisch. Das Problem ist nur, dass diese Zeiten, die da angegeben sind, immer, ich würde sagen, variabel sind. Diese Busfahrt war eben mit 9 Stunden angegeben und im Endeffekt hat es irgendwie 13 Stunden oder so gedauert, bis wir dann wirklich mal auch komplett an der Unterkunft waren. Das war wirklich
Okay.
anstrengend.
Das ist lang. Ihr
Also,
seid über Tag gefahren oder über Nacht?
wir sind über Tag gefahren.
Ah, krass. Okay.
Ja, muss man nicht alle paar
Hey.
Tage machen.
Nee.
Aber um wieder zu was Positivem zu kommen, Yogya, also so wird Yogyakarta ganz oft genannt. Yogya ist eine total nette Stadt und wir hatten ein ganz, ganz tolles Hostel, das Woodstone Hostel. Und da wurden wir halt schon richtig nett empfangen. Unsere Gastgeberin, mit der hatte ich auch vorher schon ein bisschen geschrieben, die meinte auch, gar kein Problem, weil es ja die ganze Zeit später wurde, wann wir ankommen.
Ja.
Und ja, da haben wir uns richtig wohl gefühlt und wir haben im Endeffekt sogar auch verlängert, weil das so nett ist oder so nett gewesen
Oh,
ist.
schön.
Yogya selbst ist halt so eine Kunst- und Kulturstadt. Dafür ist sie halt so bekannt. Das kulturelle Zentrum Javas, das kriegt man an ganz, ganz vielen Ecken mit. Egal ob an irgendwelchen Tempelanlagen. Es gibt jeden Tag immer irgendwelche kulturellen Veranstaltungen, Tanzaufführungen. Es gibt ganz viele so Kunstgalerien und auch so künstlerische Läden. Und
Oh.
ich glaube, das hätte dir auch sehr gut gefallen.
Cool. Ja, das klingt genau wie mein
Ja,
Ding, wie
also das war echt
toll.
richtig nett. Und man muss sagen, das war einfach für uns bisher eine der schönsten Unterkünfte, weil ganz unabhängig jetzt von der Unterkunft, die war okay, aber wir hatten einfach so eine gute Zeit, weil wir mit unserer Gastgeberin mal so ein bisschen mehr in Kontakt gekommen sind. Und die war einfach so total herzig. Die hat uns Mangos geschenkt, die hat uns zwischendurch auch so eine selbstgemachte Pina Colada eingeladen. Das war irgendwie total nett, sich mal mit, die war auch nur so, ich würde sagen, die war ungefähr so alt wie wir. Und sich einfach mal so mit Leuten hinzusetzen und so ein bisschen was über deren Kultur zu erfahren. Und die waren auch interessiert, wie so Dinge einfach bei uns in Deutschland ablaufen. Oder wie so ein kleiner Kulturenaustausch quasi. Das fand ich halt,
Toll, ja.
das fand ich richtig nett. Und da habe ich so gemerkt, so das macht irgendwie dann auch so Orte einfach noch schöner, ne?
Absolut, wie wir immer sagen, die Menschen machen den
Ja.
Unterschied irgendwie. Und ja, toll, aber hattet ihr dann quasi, also waren da noch andere GästInnen im
Da waren auch
Hostel
noch
oder?
andere, also einen Typen habe ich, der saß auch einmal ganz kurz bei uns. Aber tatsächlich von den anderen Leuten hat man nicht so viel mitbekommen. Also
Ah
wir haben auch
ja,
bisher
okay.
immer Privatzimmer. Deswegen im Zimmer
Ja.
kriege ich halt nichts von anderen Leuten mit. Aber
Klar,
man
kriegt
muss
man gar
sagen,
nichts mit. Ja.
wir haben ja jetzt Oktober und es ist einfach wirklich Nebensaison. Und das merkt man an ganz vielen Stellen.
Ah ja.
Und deswegen, da war es
Ja,
auch
okay,
einfach nicht so
verstehe.
voll.
Praktisch
Ja,
vielleicht.
ehrlich gesagt, an vielen Stellen stört es
Klar.
mich dann auch nicht so. Wir haben zum Beispiel mal so einen organisierten Ausflug gemacht. Da waren wir so einen Tag unterwegs und haben so eine Sonnenaufgangstour gemacht und so einen Wasserfall und einen Vulkan gesehen. Das war auch total cool. Und du siehst aber natürlich dann an solchen, also bei dem Sonnenaufgang und dem Wasserfall war es sogar ziemlich leer. Aber jetzt bei diesem Vulkan zum Beispiel, der ist ziemlich bekannt in der Stadt, da siehst du dann einfach, da kommen dann natürlich schon mehr TouristInnen einfach so zusammen.
Ja, logisch,
Aber das ist
logisch.
übrigens auch ganz, ganz spannend
Ja.
gewesen, als wir diese Tour gemacht haben. Der Vulkan heißt Merapi, der ist quasi so nur so ein kleines bisschen außerhalb von Yogyakarta. Und der bricht noch regelmäßig, also der spuckt noch regelmäßig Lava. Also wir waren da in so einem kleinen Museum und der hatte erst im September wieder Lava gespuckt. Aber da dachte ich auch so, okay. Aber der richtig krasse letzte Auspuff war halt erst, war 2010. Und da hat halt noch ganz viel so daran erinnert. Dieses ganze Museum war eigentlich erstmal, als man da so hingekommen ist, dachte man so, das sieht aus wie so eine abgeranzte Ruine. Und im Endeffekt war das einfach mal, also es war schon immer das Museum, aber es war halt zwischendurch zerstört durch diese Eruption. Und das war irgendwie so eindrücklich, dass dieses Museum auch quasi so noch Spuren davon trägt. Das fand ich ziemlich heftig, was da so passiert ist und wie das so die ganzen, also da gab es ganz viele Dörfer drumherum, die gibt es einfach nicht mehr, weil das alles quasi ausgelöscht wurde. Und ja, Vulkane sind aber auf jeden Fall auch oder hier in ganz Indonesien so ein Ding, irgendwie auf jeder Insel gibt es irgendwelche Vulkane. Da komme ich auch gleich noch zu.
Okay.
Nochmal zu. Aber genau, das war so unser Yogi-Aufenthalt. Also, wenn du mal nach Java reisen solltest, dann kann ich dir diese Stadt nur sehr ans Herz legen. Ich glaube, sie könnte dir gefallen.
Ja. Das klingt fantastisch, total. Und irgendwie auch so nach einer schönen Mischung.
Ja,
und,
absolut.
Also zwischen Kunst, Kultur und Natur und Stadt und ja, also sehr, sehr, sehr schön.
Absolut.
Okay, ja, wohin ging es danach? Was habt ihr danach
als nächstes ging es nach Malang. Und zwar diesmal haben wir gesagt, machen wir es mal ein bisschen schlauer, wir reisen mal mit der Bahn. Wenn ich eins empfehlen kann, dann in Indonesien eher mit der Bahn als mit dem Bus zu reisen, weil die kam auf die Minute pünktlich, es war gut klimatisiert, man hatte seinen festen Platz. Und das hat alles wunderbar funktioniert. Das war deutlich entspannter.
Mega.
Genau, in Malang waren wir nur ganz kurz. Malang war eine ganz nette Stadt, aber ehrlich gesagt nicht super besonders. Aber was wirklich so eins der Highlights in Malang und auch so ganz allgemein war, das haben wir nämlich nur ganz zufällig gefunden. Und zwar haben wir so ein Warung gefunden. Ein Warung ist so, man könnte es auch teilweise so als Spelunke bezeichnen. Das sind so, wie so kleine, also sie sind unterschiedlich von der Qualität. Manchmal sind es nur wie so kleine Buden oder Stände und manchmal sind es auch wie so kleine, einfache Restaurants. Und da kann man eigentlich immer sehr günstig lokales Essen ausprobieren und essen. Und mittlerweile essen wir eigentlich fast ausschließlich in Warungs, weil es halt meist günstiger ist als so ein klassisches Restaurant. Dafür dann natürlich auch immer ein bisschen einfacher. Aber das finde ich auch voll in Ordnung.
Aber wir lieben das unsere Spelunken.
Genau. Und da haben wir wirklich zufällig die perfekte Spelunke, die habe ich übrigens auch schon in unsere Google Maps Reise-Highlights gepackt, die perfekte Spelunke gefunden.
Die ihr in unserer Insta-Bio findet.
Genau. die heißt Mi Bandit. Und da haben wir haben halt nachgefragt, weil wir gerade am Anfang so ein bisschen Probleme damit hatten, herauszufinden, welches Essen denn, weil Tristan und ich essen ja beide kein Fleisch, Tristan ist ja komplett vegetarisch, und herauszufinden, welche Gerichte denn vegetarisch sind. Weil eigentlich ist die indonesische Küche schon relativ gemüselastig und vor allem was so ganz viel so mit Tofu und Tempeh. Und man muss halt nur wissen, man muss es halt nur verstehen, also weil ich nicht alle Gerichte kenne.
Ja, klar.
Und es gab öfter mal so Sprachbarrieren. Das war halt da auch, das war so ein älteres Pärchen, aber die waren total nett. Und wir haben uns dann mit dem Übersetzungsprogramm habe ich halt gefragt, welches Gericht ist vegetarisch? Und dann hat er auf eins gezeigt und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir zweimal. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, was da kommt. Und das Gericht, das wir am Ende gegessen haben, heißt Tahu Telur. Und das ist ein Streetfood, das sogar auch direkt aus Malang kommt. Und es war einfach das bisher allerbeste Essen. Also auch wirklich, ich habe danach auch noch gut gegessen, aber wirklich? Das war wirklich das beste Essen. Das ist eine Art Tofu-Pfannkuchen. Und dann ist da so eine würzige Erdnusssoße drauf und dann unterschiedliches Gemüse. Und dann kommt da immer noch so Krupuk, dieses Krabbenbrot mit drauf oder dazu.
Okay.
Und wir haben dafür einfach, das war auch bisher einfach noch das allergünstigste Essen. Das hat einfach pro Portion 74 Cent umgerechnet gekostet.
Was?
Und es war wirklich so göttlich. Also allein dafür hat es sich halt schon gelohnt.
Wow.
Ja, also ich muss sagen, auch indonesisches Essen ist schon richtig lecker. Man muss sagen, wenn man jetzt 4 Wochen unterwegs ist und vor allem in so einfache Restaurants geht, dann gibt es halt vor allem, also so ganz typisch sind natürlich Nasi und Mie Goreng. Also einfach Nudeln oder Reis mit Gemüse. Abali ist dann auch ein absolutes Standardgericht, was wir auch schon zigmal gegessen haben, ist Gado Gado. Das ist so ein Salat eigentlich mit so einer Erdnusssoße und meistens auch noch so ein bisschen Tofu oder Tempeh dabei. Das ist immer sehr unterschiedlich gemacht, je nach Warung oder Restaurant. Also ich habe so gemerkt, so nach 4 Wochen, ich kann jetzt nicht jeden Abend irgendwie nur noch Nasi Goreng essen. Aber so an sich würde ich sagen, ist indonesisches Essen schon ziemlich lecker.
Boah, ja, ich glaube sofort. Also ich meine, wahrscheinlich kenne ich das OG indonesische Essen gar nicht aus den indonesischen Restaurants in Deutschland. Aber schon allein hier, finde ich, ist es auf jeden Fall so eins meiner Cuisines, Küchen, zu denen ich gerne gehe. Und ja, also wirklich, es klingt so, so lecker. Falls ich jetzt undeutlich rede, liegt das daran, dass mir zu viel Wasser in den zusammengelaufen ist.
Dann mal schnell wieder weg vom Essen. Ich bin natürlich auch schon wieder ein bisschen abgeschwellt. Ich war ja eigentlich gerade noch in Malang.
Aber gerne.
Denn nach Malang sind wir auch vor allem gereist, weil das ein Ausgangspunkt war für eine Gruppenreise. Und zwar haben wir uns entschieden, wir machen schließen uns so einer kleinen Gruppe an. Das war über so ein Hostel organisiert und das war im Endeffekt auch die perfekte Idee, dass wir das quasi über so ein Hostel machen, weil es waren im Endeffekt nur junge Leute dabei. Und wir waren so eine Gruppe von 10 Leuten, die waren echt alle so alt wie wir. Auch alle aus ganz unterschiedlichen Ländern, hauptsächlich westeuropäisch. Aber das war eigentlich so eine ganz nette, durchmischte Truppe. Und wir haben uns für diese Tour entschieden, weil wir halt unbedingt so eine Vulkantrekking mal machen wollten. Und gerade der Osten Javas ist eben bekannt für 2 Vulkane, einmal für den Bromo und einmal für den Ijen. Und es gibt halt eben ganz viele so Touren. Mhm. Wir haben die jetzt für 3 Tage, 2 Nächte gemacht, die diese 2 Vulkane noch mit einem zusätzlichen Wasserfall kombinieren. Und das war halt echt super toll, weil wir so viel in diesen 3 Tagen einfach gesehen haben. Und ehrlich gesagt, es war auch einfach toll, mal ein bisschen weiter oben in den Bergen zu sein, weil es einfach auch so schön kühl war. Musste einfach zwischendurch, ich habe zwischendurch tatsächlich ein bisschen gefroren und ich fand es irgendwie richtig toll. Und das war wirklich einfach so aufregend. Wir waren immer super früh auf den Beinen, weil wir immer irgendwie irgendeinem Sonnenaufgang hinterhergejagt sind. Und vor allem so auf den Bromo macht man so eine Jeep-Tour und läuft dann den Rest einfach nur hoch. Aber vor allem der Ijen, da trekt man halt eigentlich so von dem Haupteingang quasi den Weg alleine hoch selbst. Und das fand ich ziemlich cool, da dann so eine richtige Wanderung zu machen. Wow. Und es war auch ein bisschen anstrengend, aber so eine gute Anstrengung. Es hat Spaß gemacht. Und dann eben beim Sonnenaufgang oben auf so einem Vulkankrater zu stehen und in so einen, in diesen Kratersee episch zu gucken. Und ja, das war schon das war schon richtig aufregend und das war richtig toll.
Ja
wir waren halt zwischendurch so ein bisschen am Überlegen, ja, machen wir diese, wir haben ja jetzt in Yogyakarta diese eine Tour da gemacht, diese geführte Tour und jetzt eben diese Gruppenreise. Passt das überhaupt alles so ins Budget? Und ich muss sagen, ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben, dadurch so viel gesehen haben. Das Praktische war auch, dass diese Gruppenreise eine Überfahrt nach Bali und noch einen Shuttle mit drin hatte. Das heißt, das war quasi, die Tour endete quasi nicht mehr auf Java. Und so kommen wir jetzt übrigens auch direkt zur nächsten Insel. Tolle Überleitung, Sophie.
Ja, perfekt.
Genau, da war nämlich eine Überfahrt mit nach Bali mit drin und ein Shuttle nach Canggu. Ich war vorher so ein bisschen am Überlegen tatsächlich, möchte ich überhaupt nach Bali reisen? Also wir hatte ja schon überlegt, so 4 Wochen Indonesien ist ja gar nicht so viel. Vielleicht bleiben wir einfach auf Java. Und ich hatte schon gemerkt, so bis nach Malang sind wir ja schon ziemlich durchgerusht. Aber, und ich hatte eben so ein bisschen wegen Overtourism und den ganzen Geschichten, die man so schon so ein bisschen von Bali gehört hat, hatte ich so gemischte Gefühle dabei. Und dann war war dieser Shuttle halt da einfach mit drin. Und dann habe ich so gedacht, komm, dann gucke ich es mir mal an, machst du mal. Und dann guckt man halt einfach mal. Und man kann ja dann immer noch weiterreisen, zur Not kann man auch wieder zurückreisen.
Eben.
Da sind wir ja zum Glück super flexibel. Ja. Naja, dann habe ich halt erfahren, so der Shuttle geht nach Canggu. Und Canggu ist so die Stadt auf Bali, die ich mir am wenigsten selbst ausgesucht hätte. Weil Canggu ist so bekannt als die Partystadt. Ich muss sagen, da hatte ich echt einfach überhaupt gar keine Lust drauf. Wir hatten halt überlegt, oder reisen wir schon irgendwie direkt weiter, aber dadurch, dass wir den ganzen Tag halt schon diese Überfahrt hatten und vorher noch eine Fahrt und dann weiter wieder mit so einem Shuttlebus, vielleicht bleiben wir erstmal in Canggu und schlafen mal aus und kümmern uns um Wäsche und so und dann reisen wir mal weiter. Und im Endeffekt muss ich sagen, Canggu war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich habe es die ganze Zeit so ein bisschen als den Ballermann Indonesiens bezeichnet.
Ja.
Und das Gute war aber einfach, meine Erwartungen waren so niedrig und ich habe nichts von Canggu erwartet, dass ich es am Endeffekt gar nicht so schlimm fand. So, wir haben, also es war natürlich, ich muss erstmal sagen, es ist so witzig, da irgendwie so reinzufahren, weil der Vibe ist so ein anderer. Also gerade auf, also Java an sich ist halt viel weniger touristisch. Und man muss auch dazu sagen, Indonesien ist ja an sich ein muslimisches Land. Das merkt man natürlich auch auf Java total. Aber Bali ist eher hinduistisch geprägt und natürlich viel touristischer. Und dadurch irgendwie ist schon ein ganz anderer Vibe entstanden. Und allein dieses, du fährst gerade Canggu, da fährst du in die Stadt rein und überall laufen so aufgepumpte Typen oberkörperfrei rum. Das war schon so, ich fand das schon einfach so weird, weil ich die ganze Zeit auf Java eigentlich so in langen Hosen oder so schon rumgelaufen bin, weil ich so das Gefühl hatte, so,
ja, klar.
Ich komme mir sonst so nackt vor, hier laufen so wenige Leute nur in kurzen Hosen rum und irgendwie hätte ich das irgendwie so ein bisschen, was heißt pietätlos, aber so ein bisschen daneben gefunden, so kulturell gesehen. Ja, und dann kommst du nach Bali und dann siehst du, das in Canggu. Also ich glaube, Canggu ist aber da auch einfach nochmal wirklich so ein sehr krasses Beispiel. Und das war schon irgendwie so, dachte echt so kurz, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Aber so das waren zwei Nächte Canggu, die waren dann auch in Ordnung. Und wir sind dann erstmal gesagt, nee, wir brauchen jetzt hier irgendwie wieder eine entspanntere Stadt. Haben uns dann entschieden, wir reisen nach Lovina. Lovina ist im Norden von Bali.
Okay.
Und da gibt es nicht so viel, ehrlich gesagt. Da gibt es einen Strand und wir haben gedacht, ist aber nicht schlimm. Wir wollen auch gar nicht so viel machen, einfach ein bisschen am Strand entspannen und mal gucken, wo es uns so als nächstes hinzieht. Die Anbindung nach Lovina ist quasi so vom öffentlichen Verkehr her überhaupt nicht gegeben. Und dann haben wir halt dafür überlegt, wie kommen wir denn da hin. Und in Indonesien gibt es eigentlich, das kennt man, also alle, die schon mal in Südostasien waren, kennen, denke ich, Grab. In Indonesien gibt es noch eine zweite, also es ist eine App. Und in Indonesien gibt es noch eine zweite App, die heißt Gojek. Und das sind so Apps, mit denen kannst du alles Mögliche machen und bestellen, also zum Beispiel Essen. Aber vor allem wird es halt genutzt, um Fahrten zu buchen. Also so, es ist quasi wie ein Uber, südostasiatisches Uber ist das. Und da kannst du dir dann entweder einen Rollerfahrer oder einen Autofahrer quasi für eine Strecke buchen. Und tatsächlich geht das auch für etwas längere Strecken, haben wir herausgefunden, weil von Canggu nach Lovina ist man 2,5 Stunden unterwegs und wir haben tatsächlich einen Gojek-Fahrer gefunden, der uns da hochfährt.
Oh, wow.
Und man muss dazu sagen, also die Preise sind wirklich, wir haben einfach für eine 2,5-Stunden-Fahrt für uns zusammen in einem vernünftigen, klimatisierten Auto 30 Euro gezahlt.
Oh,
also so,
krass.
Ja, ich fand, also so krass günstig kannst du ja kaum Bus fahren. Genau, das ist hier wirklich so der Way to go quasi, um überall hinzukommen. Überall sieht man immer Leute gerade so auf Rollern und gerade in den volleren Städten in so grünen Jacken, weil das sind immer diese Gojek- oder Grab-Jacken. Ja, das hier ist einfach total ein Ding, um von A nach B zu kommen. Und das ist wirklich super praktisch, weil du das an fast nicht überall, aber gerade in den größeren Städten eigentlich an jeder Ecke bestellst du dir das einfach. Und es, wie gesagt, das funktioniert genau wie Uber, nur ist günstiger. Das ist echt super praktisch.
Okay,
voll genau, gut. So sind wir nach Lovina gekommen. Und Lovina ist so, ja, vor allem für so seinen entspannten Vibe und den Strand und vor allem so für so Delfintouren bekannt. Wir haben allerdings keine Delfin-Tour gemacht, weil ich da irgendwie so ein bisschen skeptisch war, ehrlich gesagt.
Ja, voll.
Aber das ist irgendwie so die Stadt der Delfine. Überall sieht man Delfine.
Ah, interessant.
Ja, und da hatten wir einfach ein paar entspannte Tage, haben nicht so viel gemacht. Allerdings haben wir uns das allererste Mal in Lovina selbst einen Roller ausgeliehen. Das war recht aufregend.
Ja, das machen doch immer alle irgendwie. Ich sehe das immer in...
Ich habe das auch gesehen und Tristan und ich waren halt am Anfang noch echt skeptisch. Also ich habe es ja schon mal in Jakarta erwähnt. Also der Verkehr ist teilweise es ist, der Verkehr ist krass. Also so krass wie in Jakarta ist er jetzt nirgendwo. Aber es ist halt super wuselig, okay. Es ist Linksverkehr. Man muss da erstmal echt ein bisschen reinkommen. Aber wir haben dann gedacht, Lovina ist eigentlich ein ganz guter Ort, weil es ist nicht so viel los. Wir machen das einfach mal. Und dann haben wir uns, unsere Gastgeberin hat uns dann einfach einen Roller vermietet und wir sind einfach mal los. Und es hat tatsächlich alles erstmal ganz gut funktioniert, bis wir, weil außerhalb, also Lovina liegt an der Küste, ja, also wie gesagt im Norden Balis, und wenn man dann wieder ein bisschen südlicher fährt, dann kommt da eine ganz tolle Hügellandschaft, wo es auch super viele Wasserfälle und so zu entdecken gibt. Und da haben wir gesagt, ach, lass uns doch einfach da mal so ein bisschen ins Grüne, in die Berge reinfahren. Vielleicht kommen wir an irgendeinem Wasserfall oder so vorbei, wo wir mal Halt machen und gucken einfach mal. Dann sind wir da hochgefahren und es war auch erstmal total schön. Alleine, wenn man runtergeguckt hat, man ist echt schnell so hochgeklettert und hat einen ganz tollen Blick. Wir haben aber irgendwann gemerkt, dass es etwas zu steil wird für die Maschine mit uns beiden drauf.
Oh oh.
Und dann haben wir so gemerkt, so, wir kommen nicht mehr weiter. Man muss dazu sagen, unsere Gastgeberin hatte uns erst eine etwas größere Maschine angeboten, also die auch ein bisschen mehr Power gehabt hätte. Aber wir haben gesagt, nee, ob sie auch noch eine kleinere hätte, weil wir wollten Geld sparen. Und im Endeffekt ist das Learning vielleicht nicht immer unbedingt am Roller Geld sparen, denn dann haben wir halt irgendwann entschieden, okay, bringt jetzt nichts mehr, wir müssen jetzt wieder zurück. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns die Küstenstraße irgendwie ein bisschen runterfahren. Aber wir mussten natürlich erstmal wieder runter zur Küstenstraße kommen. Und plötzlich, Tristan ist gefahren und ruft plötzlich so, die Bremse funktioniert nicht mehr. Und ich hätte irgendwie, glaube ich, gar nicht so schnell reagiert. Wir waren wirklich kurz vor so einer Kurve, wo es nochmal so ein Stück steiler runterging.
Ja.
Und ich muss sagen, da echt Chapeau an Tristan, weil er hat so schnell reagiert. Er hat auch direkt noch seine Füße so runtergemacht, um noch ein bisschen mit den Schuhen zu bremsen. Und wir sind dann ganz schnell abgesprungen. Und dann ist also nochmal alles gut gegangen.
Ach, Herr, ja, der Roller?
Also den hat er festgehalten. Also wir sind schnell runtergesprungen. Also ganz, das ging alles so schnell. Nochmal irgendwie so alles an den Bremsen gedrückt, was ging. Mit den Füßen noch so ein bisschen gestoppt und runter. Und dann standen wir auch schon am Straßenrand. Naja.
Oha.
Aber was dann passiert ist, das finde ich so bezeichnend einfach für die Menschen hier. Wir standen keine 30 Sekunden am Straßenrand. Und es haben zwei Männer einfach angehalten und haben direkt gefragt, was ist los? Mhm. Wir haben ganz kurz so drüber gesprochen, wir müssen jetzt irgendwie, warten wir jetzt einfach erstmal ab, bis alles ein bisschen runtergekühlt ist oder wie wollen wir ein bisschen runterschieben?
Mhm.
Und zack, da haben die auch schon gehalten, haben gefragt, was ist los? Wir haben gesagt, ja, die Bremsen funktionieren irgendwie nicht mehr richtig. Und die haben uns nur so halb verstanden, die konnten auch nicht richtig Englisch, aber wir haben so an den Bremsen rumgedrückt und das gezeigt. Dann haben die da selbst nochmal so rumgedrückt. Und dann hatten die sich das so angeguckt und da haben wir festgestellt, so die eine der Bremsen, die geht noch so ein kleines bisschen. Und dann hat der Typ einfach gesagt, ich soll mich bei ihm hinten draufsetzen und Tristan soll langsam alleine, weil dann ist es ja eh, also es ist dann eh für die Maschine besser, wenn nur eine Person drauf sitzt, er soll langsam hinterherfahren. Und dann sind wir da so ein Stück runtergefahren, bis wir zu so einem, ich weiß nicht, ob das war so ein kleiner Tempel oder irgendwie sowas. Und da hat dann der andere Typ, hat er so eine Schüssel mit Wasser geholt, der hat einfach so vorne drüber über den Reifen geschüttet und da an den, ich weiß nicht, ob das da wo auch die Bremsen sind, hat er einfach Wasser drüber geschüttet.
Ja,
und dann
haben
wir da einfach noch ein bisschen gewartet und dann ist es wieder runtergekühlt. Und dann haben die wieder ganz normal funktioniert.
Aha, es war wirklich einfach.
Es war einfach
wegen
des Anstiegs. Es war durch diesen Anstieg, weil das so steil war und die Maschine da wirklich so an ihre Grenzen gegangen ist, haben wir den so überhitzt. Krass. Dass scheinbar die Bremsflüssigkeit verdampft ist.
Dass die Bremse nicht geklappt
und dann des, hat. Genau, und dann hat die nicht mehr gegriffen. Und im Endeffekt mussten wir dann quasi nur so ein bisschen warten und runterkühlen. Also ich bin froh, dass es nur mit warten und runterkühlen und dann, dass nichts kaputt war oder so. Und deswegen haben wir dann eher die Nordküste von Bali entdeckt als die Hügel von Bali.
Oh Gott. Wow.
Ja.
Oh, gruselig. Da denkt man sich auch nur so,
allerdings. Also, ich meine, das ging irgendwie alles so schnell und es hat dann alles so gut funktioniert, dass ich gar nicht so das so als so negative Erinnerung so drin habe.
Ja,
weil ich so denke, irgendwie geht ja doch immer alles gut und die Leute sind einfach so nett. Ich war wirklich danach so, also so beseelt irgendwie davon, dass dann irgendwie doch alles gut war.
Ja, voll schön.
Und,
Ja,
genau. So viel zu Lovina. Und wir hatten Ja, ja, und okay. Dann, ja, dann sind wir weiter. Wir sind zur nächsten Stadt und zwar nach Ubud. Ubud ist so eine sehr kulturelle Stadt, also auch so ein bisschen kulturelles Zentrum Balis, kann man glaube ich schon sagen, aber auch eine recht große Stadt und auch eine recht touristische Stadt. Und das merkt man auch, aber ich muss wirklich sagen, ich war selbst von mir überrascht, wie gut Ubud mir gefallen hat. Also alleine, selbst diese touristischen Läden und Restaurants, ich fand das irgendwie alles total nett. Ich bin da wirklich durchgegangen und war so, oh, das ist ja süß und das ist ja nett. Es spricht irgendwie, glaube ich, hat, glaube ich, sehr viel angesprochen, was ich irgendwie so gut finde. Also dieses ganze Kulturelle und irgendwie, es gibt ganz viel so Yoga-Läden und überall irgendwelche Yoga-Workshops und so Gedöns. Vielleicht hat das mein Spiri-Herz ein bisschen berührt. Ja. Ja. Und was ich wirklich, also wir waren jetzt auch wieder in Ubud, nicht lange, das waren nur 2 Nächte. Aber was ich da auch ganz toll fand, dass man unabhängig davon, dass man irgendwie in der Stadt war, ganz schnell in die Natur gekommen ist. Und zwar konnte man einfach, wenn man durch die Stadt spaziert ist, einfach immer weitergehen. Und dann kam da so, ich habe das tatsächlich einfach über Google Maps gesehen, und dann kamen da nämlich so Spazierwege. Und das waren so unterschiedliche Wege, die kann man dann einfach weiter reinlaufen.
Okay.
Und dann bist du zum Beispiel plötzlich so in den Reisfeldern. Und oh, ja, und du toll. Bist einfach so, du gerade
so Reisterrassen auch oder
Felder? Hauptsächlich Felder, aber auch je nachdem, wo du bist, gibt es auch so Terrassen, aber es waren vor allem so Felder. Und du kannst aber da einfach, kommst durchspazieren, da gab es hin und wieder so ein nettes Café und das war so schön. Und deswegen sind wir in Ubud, sind wir einfach über 20 Kilometer gelaufen, weil es da so viele tolle Spazierwege gab. Und ja, das war wirklich so nett. Und da war ich wirklich positiv überrascht, dass mir auch so eine, ja, was heißt große Stadt, aber es war schon einfach sehr viel los und sehr touristisch. Und trotzdem hat es mir richtig gut gefallen, weil es irgendwie eine ganz gute Mischung war. Das fand ich schon, da war ich sehr positiv überrascht einfach.
Wow. Das ist ja fantastisch. Cool. Okay, ja. Sehr schön.
Genau, und das war tatsächlich erstmal so Bali, weil wir dann überlegt haben, was machen wir so als nächstes. Wir hatten mal überlegt, nochmal weiter Richtung Süden zu reisen, Richtung Uluwatu. Uluwatu ist auch eine relativ bekannte Stadt, vor allem auch so für Surfen. Aber wir gucken natürlich auch immer relativ kurzfristig und Uluwatu ist tatsächlich noch ein bisschen teurer als die anderen Städte gewesen. Und dann haben wir uns überlegt, ach, nee, irgendwie haben wir keine Lust, da unser Geld zu lassen, sondern dann lieber nochmal was anderes zu sehen. Und dann haben wir uns überlegt, reisen wir doch einfach auf die nächste Insel. Und wenn man von Bali reist, dann ist die nächstgrößere Insel ist Lombok. Und zwischen Lombok und Bali liegen noch so 3 kleine Inseln. Das sind die Gili-Inseln, die eigentlich aber offiziell noch zu Lombok gehören. Und dann hatten wir erst überlegt, reisen wir auf die Gili-Inseln, reisen wir direkt nach Lombok. Und wir haben uns dann erst entschieden, nochmal nach Lombok zu reisen und dann später vielleicht nochmal auf die Gili-Inseln, weil das ist tatsächlich, wenn man einmal auf Lombok ist, ist das nur eine kurze Bootsfahrt rüber nach Gili. Und deswegen sind wir erstmal nach Lombok. Und auf Lombok sind wir tatsächlich auch nur sehr kurz geblieben, weil, wie gesagt, wir haben jetzt ja nur diese 30 Tage und hatten aber trotzdem eine ganz gute Zeit, und zwar im Norden von Lombok. Ein Ort, der heißt Tanjung. Der ist an sich ein, würde ich sagen, eher unspektakulärer Ort. Da ist nicht viel und der ist auch nicht irgendwie wunderschön. Aber wir haben da eine sehr süße Unterkunft gefunden. Und die liegt halt so direkt hinterm Strand. Und die war so, die ganze Unterkunft war halt total grün. Die hatten einen ganz tollen Garten. Und die waren auch total liebevoll eingerichtet und hatten so Bambushütten, in denen man geschlafen hat. Und das sah halt auch mega cool aus. Und es war auch cool. Es gab nur leider das Problem, dass es in der Unterkunft keine Klimaanlage gab, sondern nur so einen Ventilator. Und ich hatte halt vorher eigentlich, weil mir die Hitze halt, wie gesagt, echt zusetzt, hatte ich eigentlich gesagt, ich buche keine Unterkunft ohne Klimaanlage. Und ich hatte extra nachgefragt, ob die eine Klimaanlage haben. Die meinten ja. Und dann war es halt so ein Ventilator. Und wir haben dann zum Glück noch einen zweiten bekommen. Das ging dann so halbwegs, aber es war auch nicht toll. Und das fast noch größere Problem war, diese Hütten waren zwar total nett, aber die waren halt an ganz vielen Stellen offen. Und gerade wenn es dann abends wurde, hattest du alle möglichen Tiere immer in deinem Zimmer. Oh. Am Anfang war ich noch so sehr skeptisch. Wir hatten nämlich zwischendurch so einen ziemlich großen, der war so mindestens 10, 15 Zentimeter großer Gecko immer bei uns im Zimmer.
Ich
fand es aber auch ein bisschen gruselig, weil das immer so, plötzlich war der wieder da und dann hat er seinen Kopf wieder durch irgendein Loch gesteckt. Ich war so, duschen wieder. Ja, aber nicht so süß ist halt, der war halt vor allem da, weil er die Mücken, die bei uns die ganze Zeit im Zimmer waren, natürlich jagen wollte. Und so an sich bin ich ihm natürlich dankbar, wenn er die frisst, aber ehrlich gesagt, haben im Endeffekt die Mücken eher mich zerfressen. Und deswegen muss ich sagen, fand ich das, obwohl alles so süß war, waren es tatsächlich sehr anstrengende Tage. Einfach dadurch, dass man nicht richtig runterkühlen konnte. Und dieses komplett durchgestochene Sein ist halt auch einfach auch nicht so toll.
Ja, das ist einfach doof.
Aber an sich würde ich sagen, ich hatte ja jetzt wirklich nur so einen kleinen Einblick in Lombok. Ist es total schön. Wir haben uns an 2 Tagen einen Roller ausgeliehen, um mal in die eine, mal in die andere Richtung zu reisen. Und vor allem die Westküste war halt total schön. Wir sind in so einen etwas touristischeren Ort, der heißt Sengigi, ich weiß ja nicht ganz, wie man es ausspricht, gefahren. Und alleine da hinzufahren war ganz, ganz toll, weil diese Küstenstraße halt so richtig tolle Blicke ermöglicht hat und man dann auch teilweise so hoch war und dann so auf die Strände und das Meer runterschauen konnte. Da waren wir auch an einem ganz netten Strand und hatten dann auch eine gute Zeit. Ja, genau. Deswegen so habe ich so ein bisschen gemischte Gefühle da mitgenommen. Und es war natürlich jetzt nur ein etwas kürzerer Aufenthalt. Denn wir haben dann halt überlegt, okay, wie geht's weiter? Und zwar haben wir halt das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, als zweites Land geplant, nach Singapur zu reisen, weil das quasi so am ehesten ja jetzt auf dem Weg irgendwie liegt. Haben dann halt überlegt, wie reisen wir da am besten hin? Eigentlich ist halt das einfachste und günstigste, einen Flieger einfach rüberzunehmen. Mhm. Auf Lombok gibt es auch auf jeden Fall einen Flughafen, aber der Flug wäre halt viel länger und viel teurer gewesen, als wenn wir zum Beispiel von Denpasar, also von Bali, fliegen. Und tatsächlich haben wir uns jetzt nochmal dazu entschieden, auch wenn wir jetzt auf Lombok waren, nochmal rüber zu reisen nach Bali, um dann von Bali aus zu fliegen. Weil tatsächlich ist die Überfahrt von Lombok nach Bali plus Flug von Bali nach Singapur günstiger, als wenn wir einfach von Lombok geflogen wären.
Ach krass,
Ja, deswegen war das dann relativ schnell klar. Wir müssen dann gucken, dass wir von Lombok wieder rüberkommen. Und dann deswegen haben wir gesagt, lass uns doch nochmal auf die Gili-Inseln reisen, bevor wir wieder quasi nach Bali zurückreisen. Da fährt das Boot quasi lang. Und deswegen haben wir uns jetzt für die Insel Gili Air entschieden. Und auf der sitze ich auch gerade.
Okay.
Und zwar, schön. Also man nimmt dann quasi einfach von Lombok für 15 Minuten so ein Speedboat und dann ist man schon auf der Insel. Die Insel ist tatsächlich auch, also die alle drei Inseln sind relativ klein. Und wenn man so quasi einmal von Süden, im Süden ist der Hafen, wenn man vom Süden in den Norden einmal hochläuft, dann läuft man so eine halbe Stunde. Also so groß ist die ungefähr.
Okay.
Und ja, hier haben wir jetzt die erste Nacht verbracht und bleiben jetzt noch 3. Und die Gili-Inseln sind halt vor allem fürs Schnorcheln bekannt. Und deswegen wollten wir auch halt nach Lombok, weil wir so gerne jetzt mal Schnorcheln ausprobieren wollten, weil wir halt so viel Positives davon gehört haben. Und irgendwie an vielen Stränden muss man einfach sagen, die Strände sind teilweise ganz nett, aber dann ist das gerade vorne, das Wasser natürlich, ist teilweise ein bisschen schmutzig und man müsste dann halt wieder irgendwelche Ausflüge buchen. Bei den Gili-Inseln, haben wir halt gehört, kann man direkt am Strand ins Wasser gehen und schnorcheln. Deswegen kann ich auch mal direkt heute von meinem Tag berichten. Und zwar haben wir haben schon die ganzen letzten Tage immer geguckt, wo können wir denn uns irgendwie mal ein Schnorchelset oder so kaufen, weil wir haben halt gedacht, eigentlich lohnt es sich mehr, das direkt zu kaufen, als sich das so auszuleihen, weil du den Preis fürs Ausleihen halt schnell wieder raus hast.
Drin hast.
Und war aber irgendwie auch recht schwer, irgendwie was zu finden. Eigentlich hatten wir überlegt, wir kaufen das noch auf Lombok, weil Lombok halt an sich günstiger ist als jetzt diese kleinen Gili-Inseln. Und haben aber nichts gefunden und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir jetzt mal auf Gili. Und Tristan ist halt noch sparfüchsiger unterwegs als ich und hat wirklich in jedem Laden, wo wir dann mal hier waren, nachgefragt. Und es war ihm alles zu teuer. Ehrlich gesagt habe ich schon gedacht, ganz ehrlich, dann haben wir werden uns höchstens mal einmal oder so was ausleihen, weil das wird mit dem Jungen so nichts mehr. Der hat an allem was auszusetzen. Aber man muss sagen, es ist tatsächlich verhältnismäßig teuer. Wir haben jetzt tatsächlich gestern 2 Schnorchelsets gekauft, weil wir den Händler einfach nochmal ein ordentliches Stück runtergehandelt haben. Und dann war das günstigste, was wir bisher gefunden haben. Aber die haben tatsächlich, ich muss das einmal kurz in meinen Währungsumrechner eingeben, was wir jetzt, und zwar 500.000 Rupia haben wir nämlich dafür zahlt und das sind umgerechnet 29 Euro. Und das scheint jetzt
für zwei.
Das erscheint jetzt erstmal nicht so viel, aber man muss halt bedenken, was hier andere Sachen kosten. Und für 500.000 Euro kannst du hier an sich schon extrem viel machen. Also wenn wir uns 500.000 Euro sowieso, aber für 500.000 Rupia kannst du, und also oder auch für 30 Euro kannst du hier einfach wirklich viel machen.
Ja.
Und deswegen ist das schon relativ teuer, aber wir haben gesagt, komm, das ist jetzt das Günstigste, was wir gefunden haben. Und heute haben wir es dann direkt das erste Mal benutzt und wir waren so froh, dass wir es gemacht haben, weil es war wirklich, also wenn man, also allein das Wasser hier ist schon das Klarste, was ich jetzt bisher in Indonesien gesehen habe. Hier ist so ganz weißer, weicher Sand. Meistens hat man auch eher so diese schwarzen Vulkanstrände in Indonesien. Das war schon ganz toll. Man musste nur, ehrlich gesagt, nach dem ersten Tauchgang sind wir danach nur noch mit Schuhen reingegangen. Weil man musste ein bisschen aufpassen, es lagen nämlich überall so Korallen rum. Und Steine. Mhm. Und am Anfang war es halt noch super flach. Deswegen musste man sehr lange sehr so reinwarten und über die Korallen gehen. Oder halt so ganz eng am Boden tauchen. Aber es war wirklich so toll. Ich habe so viele Fische gesehen. Ich war richtig begeistert. Also,
oha,
ja,
wie toll.
Wenn man dann da so einmal drin ist und wenn es dann tiefer wird, ist es richtig toll. Der Strand, an dem wir hier getaucht sind, das ist an der Ostküste von GDR. Der heißt Turtle Beach. Und wie der Name schon sagt, ist der bekannt für Meeresschildkröten. Und das heißt, man kann, wir haben jetzt leider noch keine gesehen, aber wir hoffen, dass wir vielleicht morgen oder übermorgen mal eine sehen. Man soll tatsächlich einfach vom Strand reintauchen können, reinschnorcheln können und dann da Meeresschildkröten beobachten können, wenn man Glück hat. Und
krass.
Ich hoffe, vielleicht sehen wir noch welche, aber selbst wenn nicht, ich habe so viele Fische gesehen. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Also das war wirklich heute richtig toll. Das ist tatsächlich so das, wo ich jetzt gerade bin und was ich hier so mache. Und ich...
Krass.
Ja, und
das klingt so toll.
Also hier ist gerade echt entspannt. Ja, hier ist wirklich toll.
Schön.
Also da lohnt, hat sich sogar der scheiß Sonnenbrand, den ich mir heute eingefangen habe, gelohnt.
Krass.
Ja.
Wow, wir sind ja jetzt wirklich einmal durchs Land gereist, zumindest so durch einen Teil des Landes.
Ja.
Was ist denn dein Fazit jetzt erstmal nach ungefähr einem Monat Indonesien und einem Monat Weltreise? Mhm. Was waren die Highs, was waren die Lows, was waren Herausforderungen, was waren Überraschungen?
Also ich fange erstmal mit dem Negativen an. Und zwar, ich finde, man sieht natürlich zwischendurch sehr offensichtliche Probleme. Also Indonesien hat zum Beispiel ein ganz großes Müllproblem. Und irgendwie finde ich das halt schwierig. Natürlich wird hier einfach im Land einiges irgendwie noch falsch laufen, dass es noch nicht so richtig funktioniert. Aber irgendwie bin ich dann auch immer mit mir selbst am Hadern, weil ich so denke, ich bin ja auch Touristin und wenn ich hier bin, ich produziere auch Müll und bin irgendwie so auch so ein Teil des Problems. Und man kann ja nicht an den Strand gehen und denken so, jetzt muss ich schon wieder gucken, dass ich nicht in Plastik bade. Und dann habe ich mir aber eben schon wieder einen Eistee aus einer Plastikflasche geholt und kann mir ungefähr vorstellen, wie selbst wenn ich den Mülleimer tue, was damit vielleicht passiert. Und das ist so ein zweischneidiges Schwert irgendwie.
Ja.
Und ich habe auch zwischendurch selbst so ein bisschen Probleme. Also ich habe es ja schon angerissen, so mit der Hitze, muss ich echt sagen. Mhm. Am Anfang war es tatsächlich noch schlimmer. Ich hatte so die ersten Tage, habe ich zum Beispiel auch ganz wenig gegessen, weil ich hatte so ganz wenig Energie. Und ich glaube, es hat sich dann aber auch so ein bisschen gegenseitig bedingt, wer nichts isst. Kann auch keine Energie aufnehmen. So appetitlos, aber ich muss sagen, das hat sich wieder ein bisschen, also es hat sich wieder normalisiert. Ich bin wieder die alte Sophie, die keine Kostverächterin ist. Aber trotzdem macht mir die Hitze wirklich noch zu schaffen. So, ich habe echt direkt mal, so nach so ein paar Tagen, habe ich erstmal ChatGPT gefragt, kann ich mich als Westeuropäerin hier akklimatisieren? Gewöhnt sich mein Körper hier überhaupt dran? Und laut ChatGPT, also ChatGPT sagt, es gibt Menschen, die gewöhnen sich da nicht so gut dran, aber es soll angeblich so nach 7 bis 14 Tagen, das kann ich jetzt wirklich nicht bestätigen, besser werden. Mhm. Also was heißt, ich kann es nicht bestätigen? Also ich muss sagen, ich schwitze natürlich mir hier tagtäglich einen ab, wenn ich rausgehe. So, wir haben ja immer so um die 30 Grad und gerade wenn die Sonne dann wirklich draußen ist und knallt, ist es für mich unerträglich heiß. Aber ich habe das Gefühl, ich funktioniere schon wieder besser. Also dieses Energielose und so. Also ich kann auch was in der Hitze machen. Ich würde jetzt nicht so auf große Wanderschaft gehen wollen, aber ich funktioniere. Und ich hoffe, dass das dann auch irgendwann besser wird, dass es noch ein bisschen angenehmer wird. dass man nicht mehr so viel schwitzt. Genau, das hat mir so ein bisschen zu schaffen gemacht. Und ansonsten hatte ich tatsächlich auch schon zwischendurch so ein bisschen Probleme mit Heimweh. Und zwar muss ich sagen, dass ich, also was mir so ein bisschen Heimweh halt macht, ist gar nicht das Problem, dass ich so denke, oh, ich bin jetzt schon 4 Wochen weg. Da habe ich ja sonst, also wenn ich so 4 Wochen durch Europa reise, habe ich ja auch keine Probleme mit Heimweh. Aber diese Unbestimmtheit einfach, dieses so, ich weiß nicht genau, wann bin ich wieder zu Hause, wo wird dieses Zuhause irgendwie so ganz genau sein? Gut, das kann ich ja selbst entscheiden. Und ich kann auch selbst entscheiden, wann ich wieder nach Hause fahre. Aber irgendwie, das finde ich irgendwie komisch.
Mhm. Komisch, kein Enddatum zu haben. Ja.
Ja, und das ist so, ich meine, es ist alles hausgemacht. Und irgendwie, ich freue mich ja voll, auch hier zu sein. Aber das macht mir halt schon zwischendurch zu schaffen, muss ich sagen. Aber so an sich muss ich einfach sagen, es ist, Indonesien ist ein ganz tolles Land. Die Menschen sind einfach so herzlich und hilfsbereit. Und das Land ist, wie gesagt, es ist so groß und kulturell auch vielfältig, dass ich echt das Gefühl habe, so, ich habe ja nur so einen kleinen Bruchteil kennengelernt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, irgendwie, ich habe schon ein bisschen bessere Orientierung hier einfach. Auch so im Sinne von, wo gibt's was, wo finde ich, welcher ist der beste Eistee und bei welcher Bank kann ich ohne Gebühren dann Geld abheben. Und das hilft mir echt so beim Wohlfühlen, einfach dieses so mich zurechtfinden. Ja, und deswegen, ich bin irgendwie voll froh schon mal jetzt für diesen ersten Monat und ich bin gespannt, wie es so weitergeht. Wie gesagt, der nächste kurze Zwischenstopp wird Singapur sein und dann geht's wahrscheinlich weiter nach Malaysia. Und deswegen bin ich einfach, ja, ich bin voll gespannt, wie es weitergeht und was noch so kommt und versuche mich da auch nicht so unter Druck zu setzen und einfach ein bisschen zu schauen, was kommt und wie es mir geht. Und so, eigentlich weiß ich ja auch, dass ich jederzeit so justieren kann, wie ich das möchte und wie es mir gut geht.
Voll. Eben. Ja, aber cool. Schön. Also ich meine, ich finde das mit dem Heimweh-Ding, das ist irgendwie total einleuchtend. Ich meine, es ist einfach eine Art Reise, auf der du noch nie warst. Und es ist bestimmt einfach ein anderes Gefühl, einfach zu wissen, so, es wird jetzt nicht einfach in einem Monat vorbei sein. Oder sogar wenn man wüsste, es ist ein halbes Jahr, aber fertig so. Und danach kehrt man wahrscheinlich in den meisten Fällen auch eher zurück in ein Leben, das man schon kennt, in das man dann dass einem auch einfach halt so Struktur und Routine und Wiedererkennung bietet. Und das dann einfach nicht so in dem Sinne zu haben oder sich quasi komplett halt neu schaffen zu dürfen, aber auch zu müssen, das ist halt einfach ein anderes Gefühl. Deswegen völlig logisch, dass du da einfach, da so ein bisschen reinfindest noch.
Und versuch das entspannt anzugehen. Klappt mal mehr, mal weniger gut, aber ich glaube, da muss man sich auch einfach so ein bisschen drin üben. Ja, und ich hoffe, man versteht mich noch gut. Hier ruft nämlich ziemlich laut der Muezzin. Und,
oh Gott. Wenn das nicht mal ein Cue ist für uns. Denn, wir sind hier ja schon am Ende unserer Folge. Hast du noch abschließende Worte oder nicht?
Och, ehrlich gesagt, nicht.
Okay, in dem Sinne.
Nein, in dem Sinne. Nein, also, ich werde mal ein bisschen was hochladen, was ich hier so erlebt habe. Aber es ist es ist einfach gerade noch viel und ich muss selbst gerade noch so ein bisschen greifen. Und ich bin selbst immer noch nicht so 100% da, so vom Mindset, glaube ich. Aber ich glaube, das kommt und ich hoffe auch ich muss ja nicht, ich will ja hier nicht jeden zur Weltreise anstiften. Selbst wer mal Lust auf eine Indonesienreise hat, dafür kann ich ja hier schon mal ein bisschen Werbung machen. Es ist einfach ein ganz tolles, faszinierendes Land und ganz tolle, herzliche Menschen. Ja. Und allein dafür lohnt es sich schon, ne?
Das glaube ich. Und ich meine, also egal, ob man selbst plant oder auf einer Weltreise ist oder auch das nie vorhatte oder so finde ich es einfach halt auch spannend oder kann mir auch vorstellen, dass es auch für die Leute da draußen spannend ist, zu hören, wie es dir damit geht. Weil das sind ja dann auch tatsächlich sehr reale Fragen und Sorgen und ich wette, du bist nicht der einzige Mensch, dem es so geht. Insofern, danke fürs Teilen auf jeden Fall und danke auch fürs Erzählen über dieses Land und über diesen Monat und fürs Mitnehmen. Das war wirklich wieder mal eine ganz, ganz tolle Reise, auch auditiv.
Ja. Das freut mich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vor allem dir, Sophia, aber natürlich auch allen, die heute eingeschaltet haben. Ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen was teilen, dass man auch ein bisschen was noch was sieht Und genau. Ja, bin folgt gespannt.
Uns gerne auf Instagram.
Oh ja, mhm. Und auf TikTok. Ja. Wir heißen da soweit. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Okay, soweit, so gut, unterstrich Podcast.
Genau.
Da findet ihr uns. Und auch die tolle Karte mit unseren Reise-Highlights und Geheimtipps.
Stimmt. Da kommt auch immer noch ein bisschen was. Ja. Genau. Und das wäre es erstmal von mir. Ich denke, wir werden dann. Im Dezember folgt natürlich erstmal unsere Jahresabschlussfolge, aber ich denke, im nächsten Jahr, wenn ich es bis dahin hier durchgehalten habe, wird auch noch mal ein nächster Teil folgen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder zuhört.
Dankeschön. Danke euch fürs Zuhören und danke dir fürs Erzählen und bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.